Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Philipp.
Ab Samstag ist es offiziell der längste Shutdown der US-Geschichte. Bei dem aktuellen Streit geht es um den Jahreshaushalt, dem die Demokraten nicht zustimmen wollen, weil Donald Trump damit die Mauer zu Mexiko finanzieren will. Dabei ist es nicht nur ein einfacher Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Warum wird denn da noch gestritten und wer ist denn an dem Streit noch beteiligt?
Es ist tatsächlich eine etwas kompliziertere Gemengelage, denn der dritte wichtige Player ist tatsächlich Donald Trump. Und es gibt zum Beispiel die Idee zu sagen, okay, wir streiten uns zwar über das Thema Sicherheit der Grenzen und eben da vor allen Dingen eben diese Finanzierung für diesen Teil der Mauer zu Mexiko. Aber wie wäre es denn, wenn wir alles andere beschließen und das Budget durchwinken und dann uns einfach zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe Gedanken machen, wie wir Grenzsicherung betreiben? Also diesen Vorschlag gab es, den gab es auch schon vor Weihnachten. Das war sogar auf dem im Senat wurde das sogar abgestimmt. Und bei dieser Abstimmung ging es tatsächlich 100-0 dafür aus, dass es eben diesen Kompromiss geben soll. Allerdings lag der dann auf dem Schreibtisch von Donald Trump und Donald Trump hat gesagt, nein, ich unterschreibe nichts, was nicht diese 5,7 Milliarden Dollar hat, die ich haben möchte, um einen Teil der Mauer zu Mexiko zu bauen. Das muss man ja auch immer noch mal so ein bisschen betonen. Das ist ja nicht quasi das gesamte Geld dafür, sondern das ist das für einen ersten Teil. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass man guten Gewissens argumentieren kann, dass das schon Donald Trumps Schuld gerade noch ist, weil tatsächlich die Politiker da unten drunter sich schon auf Kompromisse geeinigt haben.
Du hast jetzt das Geld angesprochen, das für die Mauer zur Verfügung gestellt werden soll. Der Rest des Haushalts, der ist für ganz alltägliche Dinge auch oder wird für ganz alltägliche Dinge auch benötigt, wie die Löhne der Bundesbehörden beispielsweise. Die arbeiten teilweise jetzt ohne Lohn. Für die wird es zunehmend tatsächlich auch existenzbedrohend. Also die können teilweise die Mieten ihrer Wohnungen und Häuser nicht mehr bezahlen. Für die sollte dieser Streit dann wahrscheinlich auch möglicherweise bald beendet werden. Aber wie kann denn der Streit überhaupt beendet werden?
Ja, also es ist richtig, vielleicht gerade noch kurz zum Hintergrund. Also die Zahl, die da immer wieder rumgeistert ist, dass es um 800.000 Angestellte geht oder um 800.000 Menschen geht, die da beschäftigt sind. Die Hälfte davon ungefähr darf im Moment gar nicht zur Arbeit antreten. Die andere Hälfte arbeitet, bekommt aber im Moment kein Geld dafür, sondern die bekommen das später. Und ja, das ist dann hier so, dass du alle 2 Wochen diesen Gehaltscheck bekommst und jetzt eben tatsächlich heute, also Freitag, 11. Januar, wäre ein Gehaltscheck angekündigt gewesen und den bekommen jetzt ganz, ganz viele nicht. Und dann zurück zu deiner Frage, wie dieser Streit vermutlich beendet werden könnte. Das hat dann so ein bisschen damit zu tun, dass man hintenrum versucht, okay, Möglichkeiten zu finden, vielleicht zum Beispiel die Finanzierung für diese Mauer zu rechtfertigen. Also angeblich schauen die Republikaner im Moment darauf, ob man das Geld vielleicht umwidmen könnte aus anderen Teilen des Haushalts. Das ist aber auch wieder problematisch, denn die Idee, die sie haben, ist, dass man das aus nicht abgerufenen Katastrophengeldern nehmen könnte. Was jetzt zum Beispiel heißen würde, dass das Geld, was nicht in den immer noch, in das immer noch bedrohte und krass zerstörte Puerto Rico gegangen ist, dass das dann für diese Mauer genommen wird. Von der ja einfach immer viele sagen, das ist nicht der beste Weg, um die Grenze zu Mexiko überhaupt abzusichern. Eine andere Möglichkeit, die diskutiert wird, auf die Donald Trump ja immer setzt, ist zu sagen, okay, wir machen gar keine richtige Mauer, sondern wir machen einen Stahlzaun. Also das ist dann, sieht dann aus wie solche massiven Stahlspeere. Denn damit dem hätten die Demokraten ja zugestimmt. Aber auch da sagen die Demokraten, nee, also uns geht es nicht darum, ob das jetzt eine solide Betonmauer oder Speere sind. Wir glauben einfach, glauben auch, dass wir da die Wissenschaft sozusagen auf unserer Seite haben, dass das mit Sicherheit nicht der klügste Weg ist, um die Probleme an der Grenze zu bekämpfen.
Also wenig Harmonie in den USA momentan. Dafür gab es in dieser Woche kommt nicht häufig vor, aber ein kleines bisschen Harmonie in Europa und zwar in Griechenland. Denn Angela Merkel ist da momentan zu Besuch beim griechischen Premierminister Alexis Tsipras und die beiden, die scheinen sich wieder ganz gut zu verstehen, was ja nicht immer so war. Wie kommt es denn, dass die beiden da auf einmal so gut miteinander können?
Ja, ich fand das auch ganz schön. Das war so ein bisschen so aus der Abteilung, was macht eigentlich? Denn tatsächlich ist es ja um Tsipras in Deutschland auch ruhiger geworden in den letzten Jahren. Also er ist jetzt seit insgesamt 4 Jahren Ministerpräsident. Und wenn wir uns erinnern, wie er damals ins Amt gekommen ist, 2015, so als Vorsitzender der Linkspartei, dann gab es ja damals tatsächlich relativ viel Streit auch mit Merkel. Jetzt ist es aber so, dass Griechenland einigermaßen wieder auf eigenen Beinen steht. Und ja, wie das damals so ein bisschen von oben herab immer formuliert war, das Land hat seine Hausaufgaben gemacht. Also Griechenland hat den Rettungsschirm im letzten Jahr verlassen. Das heißt aber immer noch, dass es unter Aufsicht der Kreditgeber steht. Und Griechenland spielt eben auch eine wichtige Rolle im Flüchtlingsdeal mit der Türkei, weil ja Griechenland durch die Lage ganz im Südosten des Kontinents oft ein Punkt ist, an dem Menschen als erstes in Europa ankommen. Es gibt auf 5 Inseln in Griechenland Lager, in denen Menschen im Prinzip davon abgehalten werden, weiter in die EU zu gehen. Und auch das ist was ja Angela Merkel dann wiederum zugute gekommen ist, weil sie dadurch die Lage in Deutschland ein bisschen befrieden konnte. Und das sind Punkte, glaube ich, die dazu geführt haben, dass die beiden sich jetzt besser verstehen. Und so eine Deutung, die zu lesen war, war, dass die beiden halt ineinander diesen Pragmatismus für ja realistische und gerade aktuell politisch mögliche Lösungen sehen.
Dann lass uns doch mal zum neueren Sorgenkind der EU blicken, wenn man das so sagen kann, nämlich nach Großbritannien. Denn in Sachen Brexit, da steigt die Spannung mal wieder für Theresa May, denn am Dienstag wird das britische Parlament über den sogenannten Brexit-Deal mit der EU abstimmen. Es sieht aber momentan nicht so aus, als würde die Premierministerin bis dahin eine Mehrheit organisieren können. Diese Woche hat sie eine weitere Abstimmung verloren, was den Druck natürlich zusätzlich erhöht. Worum ging es denn bei der Abstimmung in der vergangenen Woche?
Genau, also du hast es ja schon gesagt, die Lage ist im Moment so, dass die Reihen hinter Theresa May nicht so ganz geschlossen sind. Also einmal in ihrer eigenen Tory-Partei, also bei den Konservativen, da ist es so, dass es ein paar Hardcore-Brexit-Gegner gibt, die vermutlich nicht sich für diesen Deal entscheiden möchten, weil er ihnen nicht weit genug geht, also die EU und Großbritannien nach dem EU-Austritt nicht deutlich genug voneinander trennt. Und dann bräuchte sie auch noch Stimmen einer Partei in Nordirland, die aufgrund der speziellen Situation in Nordirland sie im Moment auch noch nicht hat. Denn da ist ja das Problem, Nordirland liegt auf einer Insel mit Irland zusammen und das wäre dann eine EU-Außengrenze. Also da ist das ja immer die große Debatte, wollen wir das wirklich machen und wie kriegt man das hin, dass das da keine harte Grenze ist. So, und jetzt hat es diese Woche eine Abstimmung gegeben über sozusagen einen Plan B. Also die Frage, was ist, wenn nächsten Dienstag die Abstimmung nicht gut geht für Theresa May, wenn also das Parlament diesen Brexit-Deal, den sie zusammen mit der EU verhandelt hat, ablehnt. Und bisher war es da immer so, die Regel, dass Theresa May 3 Wochen Zeit gehabt hätte, um eben einen Plan B sich zu überlegen, was dann stattdessen gemacht wird. Ihr Kalkül soll wohl gewesen sein, dass man diese 3 Wochen dann benutzt hätte, um den Druck auf ihre eigenen Parlamentarier oder ihre eigenen Fraktionskollegen zu erhöhen, sodass die eben am Ende von diesen 3 Wochen dann doch noch für den Deal stimmen. Denn das unumstößliche Datum ist ja weiterhin, wenn bis 29. März 2019 kein Vertrag steht, dann wird Großbritannien die EU verlassen und dann eben ohne Deal. Das würde heißen, es gibt Grenzkontrollen zu Frankreich. Großbritannien ist für die EU einfach ein Drittstaat unter den Regeln der World Trade Organization. Und im Prinzip gibt es dann ganz, ganz viele Teile, die einfach auch noch gar nicht besprochen sind. So, jetzt hat sie aber diese Abstimmung verloren und sie hat jetzt hätte dann nicht mehr 3 Wochen für einen solchen Plan B, sondern nur noch 3 Tage. Heißt also, Gegner von Theresa May und von den Konservativen erhöhen den Druck, dass sie da dann doch schneller handeln muss.
Über die Themen der vergangenen Woche habe ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
Danke, Philipp. Schönes Wochenende.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.